Seit einiger Zeit hat Gott meine Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt. Ich weiß nicht, vielleicht spricht man gar nicht so oft drüber, aber ich denke doch ein sehr wichtiges Thema. Und darum, worum es heute gehen soll, ist das Ding schon an? Jetzt ist es an. Es soll heute Morgen um Vergebung gehen. Kolosser 3, Vers 13 schreibt Paulus an die Gemeinde dort: Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Das schreibt der Paulus an die Gemeinde dort in Kolossee zu der damaligen Zeit. Ich denke, nirgends wird so viel über Vergebung geredet, wie auch gerade in christlichen Gemeinden. Doch ich denke, dass oft ein verkehrtes oder ein unzureichendes Verständnis und auch Unwissenheit es verhindern, dass die befreiende Kraft der Vergebung tatsächlich erfahren und erlebt wird. Jeder von uns wurde als Bild Gottes geschaffen. Das finden wir gleich am Anfang auch der Bibel. Und jeder von uns ist einmalig und auch unendlich wertvoll. Wir sind aber auch leider Teil einer gefallenen Schöpfung. Sünde und Schuld sind überall präsent und zerstören uns und unsere Beziehungen. Jeder seelisch gesunde Mensch hat ein Schuldbewusstsein und ein Verlangen nach Entschuldigung. Ich glaube, da geht es uns allen gleich. Vergebung und Gnade sind der biblische Weg, um diese Schuld zu bewältigen und ein befreites Leben zu führen, um ein befreites Leben überhaupt führen zu können. Nicht nur Paulus hat dieses Thema thematisiert, obwohl er viel auch darüber gesprochen hat, sondern Vergebung, Gnade und auch Versöhnung war der eigentliche Grund, warum Jesus überhaupt auf diese Erde gekommen ist. Und deshalb ist es das Thema, dass Jesus es wiederholt und es mit Nachdruck immer wieder thematisiert. Fängt schon an in der Bergpredigt. Und die Bergpredigt in Matthäus, die wir in Kapitel 5 bis 7 finden, in Kapitel 6 sagt er Vers 14 und 15, denn wenn wir den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Sehr ernste Worte. Ein paar Verse weiter, Kapitel 7, 1 und 2, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, wird man auch euch beurteilen. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch euch zugemessen werden. Und auch im Vaterunser, was wir auch in dieser Bergpredigt finden, Kapitel 6, Matthäus 6, Vers 12, heißt es: Und vergib uns unsere ganze Schuld. Und auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Ein Vers aus Markus Evangelium 11, Vers 25. Doch wenn ihr betet, müsst ihr zuerst jedem vergeben, gegen den ihr etwas habt, damit euer Vater im Himmel auch euch eure Verfehlungen vergeben kann. Und wie auch schon eben angeklungen, wollen wir auch anschließend gleich gemeinsam das Abendmahl feiern. Und das ist ja auch so etwas wie vor den Thron des Herrn zu treten, uns an das Opfer erinnern, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und auch in der Bergpredigt in Kapitel 5 sagt Jesus: Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bringe Gott Opfer. Diese Verse machen deutlich, Vergebung ist keine nette Möglichkeit, die wir wählen können oder auch vielleicht nicht, sondern es ist ein göttlicher Befehl. Jesus handhabt dieses Thema ziemlich drastisch und klar, um uns vor den fatalen Folgen zu bewahren, die eintreten, wenn wir nicht vergeben und wenn wir nicht Gnade gewähren. Ich möchte heute Morgen folgende Themen oder folgende Reihenfolge vorgehen. Zunächst einmal die Frage stellen, was passiert, wenn ich nicht vergebe oder auch vielleicht nicht vergeben kann. Dann der nächste Punkt, unsere Vorstellungen von Vergebung, glaube ich, sind manches Mal ein bisschen daneben, dass wir falsche Vorstellungen haben, was Vergeben eigentlich wirklich bedeutet. Dann will ich aber auch dazu kommen, was heißt es denn wirklich oder was versteht die Bibel wirklich unter Vergeben? Dann einige Aspekte der Vergebung und zum Schluss Anregungen für praktische Schritte zur Vergebung. Habe ich einige Fragen, die ich einfach stellen möchte, die sich jeder für sich auch dann stellen soll. Doch fangen wir an. Was passiert, wenn ich nicht vergeben kann? Wenn ich nicht vergeben kann? Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, der dann passiert ist, wir ernten, was wir sehen. Wir ernten das, was wir aussehen. Nächsten Sonntag wollen wir hier Erntedankfest feiern und ich hoffe und ich denke, hier werden einiges an gute Früchte zusammengetragen werden, die hier dann auch schön dekoriert werden, an denen wir uns erfreuen dürfen. Diese guten Früchte sind nicht entstanden, weil dort irgendwelche faulen Kerne in den Erdboden gelegt worden sind, sondern weil dort gute Kerne in den Erdboden gelegt sind und die Frucht daraus ist auch eine gute Frucht. Galater 6, Vers 7 schreibt Paulus, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn das, was der Mensch sät, das wird er ernten. So wie wir es in der Natur, dieses Gesetz immer wieder finden, der Saat und Ernte, genauso finden wir dieses Prinzip immer wieder in unserem Leben. In jedem Lebensbereich trifft sich das eigentlich wieder. Das, was ich sehe, das werde ich eines Tages ernten. Und das ist egal, ob im Positiven oder auch im Negativen. Aber leider sind wir oftmals blind dafür, dass die eigene unbarmherzige Haltung uns oftmals ganz viele Probleme einbringt. Wir haben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen und wissen nicht, warum trifft das alles auf mich zu und warum passiert mir das immer. Aber ich denke, oftmals passiert mir das, weil ich einfach nicht bereit bin zu vergeben. Weil ich mit meinen Mitmenschen unbarmherzig bin, deshalb passiert mir das. Da ernte ich nur das, was ich auch sehe. Matthäus 7, 1, 2 habe ich eben auch schon gelesen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, wird man auch euch beurteilen. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch euch gemessen werden. Aussage, die Jesus macht. Ein nächster Punkt, das, was passiert, wenn ich nicht vergebe, ist, es entsteht Bitterkeit. In Hebräer 12, Vers 14a und 15b heißt es, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Und lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen werden. Kennt ihr das in eurem Umfeld? Viele Menschen sind ungenießbar, weil ihr Herz voller Bitterkeit ist. Aus ihrem Mund kommt eigentlich nur Anklagen und negatives Reden. Und diese Leute nehmen die Fehler anderer Menschen oftmals wesentlich stärker dar, als sie überhaupt sind. Solche Menschen haben oftmals Probleme, die vielleicht schon in einer langen Vergangenheit liegen, mit Eltern, mit vielleicht Geschwistern, mit Situationen, können dort nicht vergeben und projizieren diese Dinge auf dich vielleicht. Wenn jemand seinem Vater zum Beispiel für irgendwas nicht vergeben kann, weil er sich vielleicht nicht genug geliebt gefühlt hat, sich vielleicht alleine gelassen gefühlt hat oder ich weiß nicht, was alles sein kann, dies diesem Vater vorwirft und dies auf fast alle Männer projiziert. Das passiert in der Regel sehr unbewusst, aber passiert. Man weiß gar nicht, was überhaupt los ist. Man weiß gar nicht, wo eigentlich die Ursachen sind. Die liegen in der langen Vergangenheit verborgen. Somit übertragen solche Leute vorschnell, ohne einen triftigen Grund wirklich zu haben. Und Bitterkeit, wissen wir, führt zu Zank und Streit in Ehen, in Familien und auch in Gemeinden schafft es gefährliche Parteiungen. Kommt dir so etwas bekannt vor? Ich habe mal erlebt, eine Person, die immer aus ihr kam, wirklich immer merkte man, da kamen nur Anklagen, nur negatives Denken, immer Vorwürfe, kam nie was Positives aus ihrem Mund. Und dann gab es mal eigentlich eine harmlose Situation, die vielleicht nicht ganz schön war, und plötzlich explodierte diese Person und es gab ein riesen Donnerwetter und Hallo. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Das war doch gar nicht nichts Dramatisches. Aber da kam raus, was sich schon viele Jahre unterschwellig bewegt hat, da vergraben war, bittere Wurzeln geschlagen hat. Jetzt auf einmal kam es zum Vorschein. Und es war ein Riesentrara und man merkte, hier ist Bitterkeit. Diese Bitterkeit hat tiefe Wurzeln über viele, viele Jahre geschlagen. Und vielleicht kommen dir solche Leute auch bekannt vor, hier und da. Vielleicht Nachbarn, vielleicht Arbeitskollegen. Ich denke, das ist ein ziemlich weit verbreitetes Phänomen, mit dem wir heute zu tun haben. Bitterkeit, bittere Wurzeln, die schon viele Jahre gewachsen sind. Das ist das, entsteht, wenn wir nicht vergeben können. Ein weiterer Punkt entsteht oder passiert, wenn ich nicht vergeben kann, ist eine innere Gefangenschaft. Matthäus 18, 34, 35 ist der Abschluss von einem Gleichnis, beziehungsweise das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, was Jesus erzählt, nachdem Petrus ihm die Frage gestellt hat, wie oft soll ich meinen Mitmenschen vergeben? Ist es genug? 7-mal? Dann antwortet Jesus ihm, nein, nicht 7-mal. Sondern 70-mal, 7-mal. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis. Da war jemand, ein Knecht, der seinem Herrn ganz, ganz, ganz viel geschuldet hat. Und er kann es nicht bezahlen. Er geht zu seinem Herrn und bittet ihn um Gnade, um Vergebung. Und dieser Herr ist gnädig, vergibt ihm die Schuld. Und dieser Knecht dreht sich um, begegnet seinem Mitknecht, der ihm ein paar Cent, ein paar Dollar vielleicht nur schuldet und geht zu ihm, bezahle mir die Schuld, die du an mir hast. Sofort oder ich weiß nicht, was ich mit dir mache. Also hat gerade große Barmherzigkeit erlebt, aber dreht sich um und macht genau das Gegenteil mit seinen Mitmenschen. Und als dann der König, der Herr, dies mitbekommt, dann ist er wütend und fasst eigentlich dann dieses Gleichnis zusammen und sagt, und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Was sind Folterknechte? Wie können Folterknechte vielleicht heute aussehen, wenn ich nicht vergeben kann? Ich denke, ein Folterknecht kann sein, endlose innere Selbstgespräche, endlose innere Unzufriedenheit, die dich plagt, die dich Tag und Nacht im Grunde genommen nicht in Ruhe lässt und dich quälen. Anderer Folterknecht kann sein, versinken in Selbstmitleid. Oh, mir wurde so viel Leid zugefügt, ich habe so viel Schlimmes erlebt und versinkt im Selbstmitleid und verliert darüber jegliche Lebensfreude. Das kann ein Folterknecht sein, der dich gefangen hält in deiner Vergangenheit, die du nicht loslassen kannst. Und einige werden dadurch beziehungs- oder sogar lebensunfähig durch diesen Folterknecht, durch diese Gefangenschaft. Und weiter geht es dann und es wickeln sich unangenehme körperliche Symptome bis hin zu psychosomatischen Krankheiten. Und wenn wir heute unsere Gesellschaft anschauen, merken wir, es wird immer mehr. Psychosomatische Kliniken haben starken Zulauf, starken Zuwachs. Und Leute wissen nicht, woher es kommt und warum. Es wird zu einer Volkskrankheit. Ein anderer Folterknecht kann sein Süchte, welche Art auch immer, die dich gefangen halten, die dich bezwingen, die dich ruinieren, wenn ich nicht bereit bin, meine Vergangenheit aufzuräumen, wenn ich nicht bereit bin, zu verzeihen, da, wo ich Schreckliches erlebt habe, da, wo ich wirklich zutiefst beleidigt, entwürdigt wurde, nehmen gerne diese Folterknechte in Raum ein. Kennst du vielleicht irgendwelche Folterknechte aus deinem eigenen Leben? Gibt es da vielleicht irgendwas, was dich quält und nicht loslässt? Dinge, die wie eine Nebelwolke über deinem Leben hängen und die klare Sicht verhindern? Diese Woche war ich morgens auch unterwegs, zu Hause losgefahren, ziemlich neblig. Fahre ein bisschen den Griesener Berg hoch. Plötzlich habe ich klare Sicht. Hinter mir liegt die Wolke im Kessel von Bad Pyrmont. Und manchmal geht es so, wenn wir in dieser Wolke stecken, scheint alles zu blockiert zu sein. Kein Durchblick, kein klarer Blick, der uns die Sicht gibt. Ein weiterer Punkt, wozu es dann auch führt, ist Blockaden in unserer Beziehung zu Gott, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben. Auch Anfang der Bergpredigt sagt Jesus, Kapitel 5, Vers 8, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Das ist das, wenn mein Herz rein ist. Das ist das, wenn ich vergeben kann. Das ist das, was Gott schenkt, wenn ich meinem Nächsten die Dinge nicht nachtrage, die er mir vielleicht zugefügt hat. Dann schenkt er mir ein reines Herz und dann besteht auch eine reine Beziehung wieder zu meinem Gott. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. aber nicht zu vergeben verunreinigt unser Herz und schafft eine Distanz zu Menschen, aber auch zu Gott. In Lukas 6, 37 fasst es eigentlich sehr schön auch zusammen, heißt es: Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet auch ihr freigesprochen werden. Dinge, die passieren, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben. Ein weiterer Punkt, wo ich ein paar Sätze zu sagen möchte, ist falsche Vorstellung von Vergebung. Manchmal haben wir Vorstellungen schon, aber sind nicht immer korrekt, denke ich, wovon sie auch immer geprägt sind. Und einige Vorstellungen haben sich einfach festgesetzt, die aber nicht der Wahrheit entsprechen. Eine falsche Vorstellung von Vergebung ist: Vergebung bedeutet vergessen. Nein, das stimmt nicht. Vergeben bedeutet nicht gleich vergessen. Bei tiefen seelischen Wunden ist Vergessenheit oder Vergessen eine Form der Verdrängung. Der Vorfall kann tatsächlich in Vergessenheit geraten, aber deswegen ist der Schmerz und die Bitterkeit nicht weg, sondern im Untergrund sind sie trotzdem da, sie bleiben da, sie lösen sich nicht auf durch das Vergessen. Schlechte Früchte, seelische Probleme und Empfindlichkeiten zeigen, dass im Herzen noch bittere Wurzeln schlummern und keine echte Freiheit bringt in unserem Leben. Vergeben bedeutet nicht gleich vergessen. Eine zweite Annahme, was oftmals gedacht wird, ist: Vergeben bedeutet, sich eine Verletzung immer wieder gefallen lassen zu müssen. Nein, das stimmt nicht. Das ist in keinster Weise wahr. Es ist wichtig, aus Situationen zu lernen und sich vor neuen Übergriffen zu schützen oder auch vor neuen Verletzungen zu schützen. Ein ganz banales Beispiel: Wenn ich einmal von einem Hund gebissen wurde, werde ich bei der nächsten Begegnung einen großen Bogen, ich glaube nicht nur um dieses Tier machen, sondern um jeden Hund, werde ich einen Bogen machen, einfach aus Angst vor neuen Verletzungen. Und um einen gewissen Sicherheitsabstand davor zu gewinnen, mache ich einen großen Bogen. Und die andere Backe hinhalten und mit jemandem die zweite Meile gehen, wie es auch in der Bergpredigt Kapitel 5 steht, bedeutet nicht, dass man sich als guter Christ alles gefallen lassen muss. Das heißt es nicht. Jemand hat es mal treffend formuliert und gesagt: Du hast keine Berufung zu einem Fußabtreter. Du hast keine Berufung als Christ zu einem Fußabtreter oder zu einer Fußmatte. Vergebung, die auf wirklicher Liebe basiert, ist keine selbstzerstörerische Demut, die anderen gestattet, uns als Fußabtreter zu behandeln. Sondern wirkliche Liebe vergibt und sagt: Bis hierher und nicht weiter. Liebe setzt Grenzen. Liebe sagt Stopp. Bis hierher und nicht weiter. Vergeben bedeutet sofort wieder zu vertrauen oder auf Wiedergutmachung zu verzichten. Nein, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Vertrauen zerbricht und Vertrauen wächst. Zerbruch geschieht in einem Augenblick. Wachstum aber ist ein Prozess, manchmal ein sehr langer Prozess. Nach einer Enttäuschung kann niemand befehlen, erneut vertrauen zu müssen. Auch nach Vergebung muss Vertrauen wieder neu wachsen. Eine Hilfe, um das Vertrauenswachstum zu beschleunigen, ist die Wiedergutmachung. Ein angerichteter Schaden muss ersetzt werden. Oder besser noch, der Täter legt noch etwas obendrauf, um zu zeigen, dass es ihm wirklich leid tut und er wirklich darauf aus ist, die Beziehung wieder herzustellen, dass er wieder Vertrauen gewinnen will. Ein vierter Punkt, der nicht stimmt: Vergebung ist ein Akt der Versöhnung. Diese Aussage stimmt so auch nicht. Vergebung kann aber der erste Schritt in diese Richtung der Versöhnung sein. Bei einem schweren Vertrauensbruch wird durch Vergebung lediglich die Grundlage der Versöhnung neu gelegt. Vergeben reinigt in erster Linie mein eigenes Herz von Bitterkeit und deren Folgen, die wir uns eben auch schon angeschaut haben. Aber es bedeutet nicht, dass man mit der anderen Partei wieder eine tiefe Beziehung oder Freundschaft eingehen muss. Kann sein, dass das nie wieder passiert, und es kann auch niemand verlangen, dass es passieren muss. Aber jetzt wollen wir dazu kommen: Was bedeutet Vergebung denn tatsächlich? Was bedeutet es denn wirklich? Was sagt die Bibel dazu? Unsere christliche Grundhaltung sollte sein, Römer 12, 21 bringt es sehr schön zum Ausdruck: Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Was ist aber das Gute, wenn ich zutiefst verletzt bin? Zuerst ist wichtig zu sagen, dass wir aufpassen müssen, dass in unserem Herzen keine bitteren Wurzeln wachsen, aus den schon eben genannten Gründen. Aber eine Frage, die uns bei der Beantwortung hier helfen kann oder, denke ich, sehr weiterbringend wird, ist: Wie geht Gott mit Verletztsein um? Wie geht Gott mit Verletztsein um? Ich denke, da können wir sehen in der Bibel, er nennt die Sünde beim Namen. Er sagt, dass er durch unsere Schuld zutiefst verletzt ist. Aber dann ist Gott gnädig und behandelt uns nicht so, wie wir es verdient hätten. Wenn ich ihn darum bitte, dann vergibt er mir. Und deshalb heißt vergeben zuallererst Gnade gewähren. Vergeben heißt zuallererst dem anderen Gnade gewähren. Und Gnade geben bedeutet: Ich wurde ungerecht behandelt. Es hat wehgetan. Es war sehr verletzend. Aber ich verzichte auf Groll, auf Rache und Genugtuung. Gott ist mir mit Gnade begegnet und als Kind Gottes gebe ich mein Recht auf Verurteilung und Rache an Jesus ab. Ich lasse ihn allein Richter über meine Situation sein. Vergeben heißt in erster Linie Gnade gewähren. Weiter, vergeben bedeutet weiter: Ich trage eine Sache nicht nach. Ich trage eine Sache nicht nach. Ich lasse die Bitterkeit, die ich vielleicht schon lange in meinem Herzen hege, ganz bewusst los. Ich akzeptiere meinen Verlust und gebe meine Hoffnung auf und mein Recht auf Wiedergutmachung auf. Ja, Vergeben hat manchmal seinen Preis und ist nicht leicht. Das möchte ich in keinster Weise hier sagen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott uns vergibt und gnädig ist. Hat auch seinen Preis gehabt. Nämlich hat es Jesus das Leben gekostet. Gottes Gnade ist keine billige Gnade. Und auch bei uns kann sich das Gefühl breit machen, wenn ich vergebe, kostet es mich das Leben. Es kostet tatsächlich dein Leben, nämlich dein altes Leben. Deine alte Gesinnung, die die alten Gewohnheiten nicht loslassen will. Je schmerzhafter eine Verletzung ist oder je tiefer der Groll in deinem Herzen bereits sitzt, desto schwerer fällt es uns zu vergeben und das Recht auf Rache oder Genugtuung loszulassen. Vergebung bedeutet, dem anderen seine Schuld nicht mehr hinterherzutragen, nicht mehr nachtragend zu sein. Vergeben ist ein Gehorsamsschritt. Markus 11, 25, doch wenn ihr betet, müsst ihr zuerst jedem vergeben, gegen den ihr etwas habt, damit euer Vater im Himmel auch euch eure Verfehlungen vergeben kann. Vergebung verändert oft die Atmosphäre zwischen den beteiligten Personen. Dein junger Mann erzählt, ich hatte meine Vaterbeziehung verarbeitet und ihm konkret vergeben, was er in meinem Leben an Mangel hinterlassen hatte. Beim nächsten Besuch zu Hause erlebte ich ein Wunder. Mein Vater interessierte sich für mich, fragte nach, wie es mir ging, und zum ersten Mal war es mir möglich, ganz entspannt mit ihm ein tieferes Gespräch zu führen. Ähnliches ereignet sich immer wieder, wenn Menschen auch einseitig von Herzen vergeben. Dann werden in der unsichtbaren Welt Barrieren weggeräumt. Und plötzlich sind Beziehungen zwischen Eltern und Kindern oder zwischen ehemaligen Freunden wieder möglich. Die Verurteilungen und negativen Erwartungen aus bitteren Wurzeln haben plötzlich ihre Macht verloren. Das sind sehr ermutigende Erfahrungen, doch leider gibt es keine Beziehungs- oder Wiederherstellungsgarantie, wenn wir vergeben. Es kann sein, muss aber nicht notwendiger sein, dass eine Beziehung wieder heil wird, dass Vertrauen wieder wachsen kann in ähnlicher Form, wie es vor dem Zerbruch mal gewesen ist. Aber vergeben ist jedoch die beste Voraussetzung, um solch ein Wunder gegebenenfalls erleben zu können. Wir haben uns heute Morgen auch ein Schaubild mitgebracht, das uns dieses so ein bisschen veranschaulichen soll, bleibt es vielleicht ein bisschen besser auch im Gedächtnis haften. Und hier sind der Kernpunkt der Aussage heute: Vergebung ist Gnade gewähren. Vergebung ist Gnade gewähren. Das, was Gott uns gibt, wenn wir um Verzeihung bitten, ist das, was er fordert, wenn mich jemand um Verzeihung bittet. Gnade gewähren. Vergebung gleich Gnade gewähren. Bringt dann mit sich oder bedeutet, was immer wieder sehr hilfreich ist, Dinge nicht zu verschweigen, sondern die Dinge konkret und laut benennen. Dinge konkret und laut benennen. Das hilft wieder, um damit fertig zu werden, um damit ja, besser umgehen zu können. Da, wo du dich Menschen gegenüber vielleicht verschuldigt hast, es zu artikulieren, aber auch vor Gott nicht Halt zu machen, auch dort die Dinge sehr konkret, ganz konkret beim Namen zu nennen, das, was dich verletzt hat, das, was dich beleidigt hat, das, was dir so Schmerzen bereitet, sag es, bring es zum Ausdruck, formuliere es mit deinen Worten. Dann ist aber der nächste Schritt, die Bitterkeit, die vielleicht schon über viele Jahre in deinem Herzen gewachsen ist und der Groll, der sich festgesetzt hat, lass es los. Lass es los, gib es ab an Jesus und du wirst merken, wie befreiend das ist. Wie du plötzlich aus deinem Gedankenwelt befreit wirst und plötzlich ganz neu auf Dinge und auf Situationen blicken kannst, wie du es vorher gar nicht in der Lage warst. Ein weiter Punkt, verzichte auf Rache. Hör auf zu überlegen, wie kann ich es ihm heimzahlen? Was kann ich machen, damit er das gleiche Leid erfährt, was ich erleben musste? In der Regel sind solche Gedanken auch da, führen sogar so weit, dass ich überlege, es muss ein bisschen schlimmer sein als das, was ich erlebt habe, was der andere büßen muss. Hör auf, Rachegedanken zu schmieden. Verzichte darauf. Das gibt auch eine gewaltige Befreiung in deinem Herz. Ein weiterer Punkt ist Erwartungen, die du an den anderen gestellt hast, vielleicht auch immer wieder stellst. So und so muss er reagieren, um es vielleicht in die richtige Richtung gehen zu können. Lass los von den Erwartungen, die du hast. Du wirst sowieso enttäuscht werden. Lass los, dann wirst du nicht enttäuscht werden. Lass die Erwartungen los. Überlass es Gott. Lass Gott Richter sein. Lass Gott das Urteil sprechen. Dein Urteil ist sowieso nicht gerecht. Aber ich weiß, Gottes Urteil wird gerecht sein. Es ist absolut gerecht, deswegen überlass es ihm. Lass Gott es richten. Eines Tages wird er es tun. Er sieht die Herzen, er weiß, dass was wirklich recht ist. Lass Gott Richter sein. Und zum Schluss auch wiederum einige Verse, die uns Jesus in der Bergpredigt zuruft. Segne. Segne, und da möchte ich lesen, Kapitel 5, 44 und 45 heißt es, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Auch in Lukas 6, 26, 27, nein, 27, 28 heißt es, euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen, sagt Jesus dort im Lukas-Evangelium. Ich denke, wenn wir diese Schritte beachten, diese Punkte in unserem Leben praktizieren, dann werden wir das erleben, was Jesus uns in Matthäus 5, Vers 8 sagt, was ich auch schon zitiert habe. Glücklich sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich möchte an dieser Stelle ein paar konkrete Fragen stellen, die dir vielleicht helfen können oder auch sollen, wo sich vielleicht was eingeschlichen hat, was dir vielleicht bisher noch nicht wirklich bewusst war, die du dir stellen sollst, um eventuelle bittere Wurzeln aus deinem Leben auszuräumen, um neu gestärkt und befreit eigentlich in den Alltag gehen zu können. Konkrete Schritte, mal. Will er nicht. Jetzt kommt was. Konkrete Schritte der Vergebung. Will nicht mehr, ne? Eine Frage, wo es oftmals zu Spannungen kommt: Was sollte ich meinem Ehepartner vergeben? Was halte ich ihm oder ihr vielleicht innerlich vor? Noch nie darüber gesprochen, aber innerlich ist etwas da, was trennt, das auseinandertreibt. Was soll ich meinem Vater vielleicht vergeben? Was halte ich ihm innerlich vor? Welche Erwartungen an ihn sollte ich fallen lassen, um innerlich frei zu werden? Oftmals gibt es da Dinge zwischen Kindern und Vätern, die nicht so optimal gelaufen sind, wo gegebenenfalls die Kinder ja, Erwartungen hatten, die nicht erfüllt wurden, enttäuscht wurden und auch nie mit den Eltern darüber gesprochen haben. Und über viele Jahre ist dort eine bittere Wurzel gewachsen im Leben und es kann keine gesunde Beziehung dort entstehen. Wenn es dort irgendwas gibt, bete darum, dass Gott dir zeigt, was es ist, dass deine Beziehung zu deinem Vater wieder normal und gut werden kann. Gleiche Frage geht auch an die Mutter. Sollte ich meiner Mutter vergeben oder was sollte ich meiner Mutter vergeben? Was halte ich innerlich vor? Welche Erwartungen an ihr sollte ich fallen lassen, um innerlich frei zu werden? Vor einiger Zeit erzählte mir auch jemand, die über viele, viele Jahre einen Groll gegen ihre Mutter hatte, weil sie sich ungerecht behandelt fühlte. Dass die Mutter falsche Erwartungen an sie gestellt hat, die sie nicht erfüllen konnte. Dass sie viele, viele Jahre belastet hat. Aber als sie das erkennen konnte, dass, was das eigentlich ist und wo das herkommt, konnte sie auch da Befreiung erleben. Und das ist dann eine tolle Sache. Oder auch in der Familie, was sollte ich meinem Kind vergeben? Worüber bin ich vielleicht enttäuscht? Als Vater, als Mutter? Oder wem sollte ich sonst vielleicht vergeben? Bei welcher Person habe ich das Gefühl, dass noch eine Rechnung offen ist? Dass sie mir noch etwas schuldet. Gibt es solche Leute in deinem Leben? Wenn ja, ist es höchste Zeit. Bereinige es. Bitte um Vergebung. Ist meine Beziehung zu Gott frei oder habe ich innere Vorwürfe gegen ihn? Kann auch passieren. Habe ich Vorwürfe gegen Gott? Warum lässt er Dinge zu? Auch wenn wir der schreckliche Unfall diese Woche, warum musste er sterben? Warum lässt Gott das zu? Diese Fragen kommen unweigerlich. Und manche Menschen fangen an, gegen Gott zu hadern, zornig über ihn zu sein. Ist meine Beziehung zu Gott frei oder habe ich Vorwürfe, innere Vorwürfe gegen ihn? Und eine letzte Frage, bin ich versöhnt mit meinen schwierigen Lebensumständen oder meinem Lebensweg? Auch manchmal hadern wir damit, dass wir nicht zufrieden sind mit unserem Leben. Mit den Umständen, die mir passiert sind, gegen die ich ja nichts konnte, die alles schwierig machen, hadere ich mit meiner Vergangenheit. Mit meinem Leben, mit meinen Umständen, mit meinen Lebensumständen. Bring es vor Gott. Bitte auch ihm darum um Vergebung. Er will auch dich da befreien und neue Sicht und neue Chancen dir geben für dich und dein Leben. Dass deine Beziehung auch zu deinem Vater wieder neu gestärkt werden kann und du wirklich Freude und Frieden erleben kannst. Ich denke, dies ist ein schwieriges Thema. Keiner von uns macht es sich damit leicht. Und vielleicht hast du heute hier oder da etwas gelernt, was du bisher so noch nicht wusstest. Vielleicht hat Gott dir hier oder da Augen geöffnet für eine Situation, für eine Beziehung, die du weißt, die ist nicht in Ordnung, wo du weißt, ich bin gefordert zu handeln, zu reagieren. Und ich möchte euch einfach Mut machen, wo Gott dein Herz unruhig macht über eine Sache, über eine Beziehung. Lass es zu und bereinige es. Nach den Schritten, die ich eben auch aufgeführt habe, und um euch da eine kleine Hilfe zu sein, wer gerne möchte, habe ich hier ein DIN A4-Seite, ist ein Gebet formuliert, konkretes Gebet um Vergebung. Beinhaltet all die Punkte mit diesen Kreisen, die ich eben aufgezeigt habe, dass du konkret einfach dann Namen, Situationen einsetzt, die Gott dir zeigt, die Gott dir in Erinnerung ruft, die noch offen stehen. Ich lege das hier vorne hin und nach dem Gottesdienst darf jeder vorbeikommen, der dieses Gebet als Hilfe, um diesen Prozess durchzugehen, darf das mitnehmen. Ich habe hier einige Ausdrucke, ich hoffe, sie reichen. Wenn nicht, dann kann ich auch noch mehr Ausdrucke machen. Vergeben, ein Thema, das so wichtig ist. Und ich hoffe und bete, dass Gott es heute gebraucht, um Befreiung zu schenken. Da, wo viele Jahre vielleicht keine Befreiung, keine Freiheit gewesen ist. Und Gott segne dich im Nachdenken und im Weitergehen mit deinem Herrn. Amen.